Viele Frauen glauben, dass ihre Beziehung toxisch ist. Nur weil es mal Streit gibt, weil ihr Partner mal schweigt oder weil jemand nicht immer die Wahrheit sagt. Aber das stimmt nicht. Nicht jede schwierige Phase ist toxisch und nicht jeder Konflikt ein Zeichen für die emotionale Unreife des Gegenübers. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Gemeinsam arbeiten wir seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Heute sprechen wir darüber, was wirklich toxisch ist und was einfach nur menschlich. Wir zeigen dir, woran du eine gesunde Beziehung erkennst und wann eine Beziehung krank macht.
In der letzten Episode ging es ein bisschen darum, über die Hochs und Tiefs, über die Muster, wie eine toxische Beziehung aussieht. Und vielleicht sollten wir anfangen damit, warum verwechselt man die beiden eigentlich? Eine gesunde und eine toxische Beziehung oftmals.
Ich glaube, ein großer Faktor ist, wie für viele Probleme, Social Media, weil uns einfach, glaube ich, sehr oft die perfekte Welt gezeigt wird als eine Welt, in der man nicht streitet, in der immer alles schön und glänzend aussieht. Und das schürt einfach sehr unrealistische Erwartungen an eine Beziehung.
Ja, und in meinen Augen, viele Menschen haben halt auch nicht gelernt, wie man gesund Konflikte austrägt.
Das kann zum Beispiel auch daran liegen, dass man vielleicht in vergangenen Beziehungen oder vielleicht auch als Kind erlebt hat, Beziehungen erlebt hat, die wirklich schlimm waren, wo gestritten wurde und dann gab es vielleicht auch kein gutes Ende. Dann gab es vielleicht eine Trennung. Und man hat also irgendwie vielleicht zu einem Zeitpunkt verinnerlicht, okay, Konflikte sind einfach immer schlimm. Streit ist immer schlimm. Und wenn man dieses Mindset hat, dann ist es natürlich schwierig, mit Konflikten umzugehen, weil man immer denkt, okay, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, dann ist es ganz, ganz schlimm. Und man hat quasi nicht gelernt, diese gesund auszutragen.
Eine Sache, die ich oft beobachtet habe, das trifft sowohl auf Frauen zu, wie auch auf Männer. Die Antwort auf einen Konflikt ist oftmals Druck oder Anpassen oder sich klein machen. Wir haben halt verschiedene Arten, wie wir sozusagen einem Konflikt begegnen und ihn auch irgendwie versuchen zu überstehen. Und oftmals geht es da mehr um das Narrativ und weniger darum, wirklich zu einer Lösung zu finden. Mhm. Da ist immer die berühmte Schuldfrage.
Genau,
wer hat Schuld? Ja, wer hat Recht? Wer hat was gesagt?
Ja.
Und also dieses Lernen, richtig Konflikte auszutragen, ist bei vielen Menschen nicht besonders stark ausgeprägt.
Da werden dann Konflikte vermieden, zum Beispiel durch Lügen, durch Schweigen, durch
Vermeiden.
Vermeiden, genau. Und nicht durch ein, ich habe hier festgestellt, ne, du stehst irgendwie woanders als ich und lass uns doch mal drüber reden, wie wir wieder zueinander finden.
Was ist denn jetzt der Kern zwischen toxisch und gesund? Was sind denn die klaren Unterschiede, die man da so einordnen kann?
Vielleicht fangen wir an mit der Art, wie man miteinander streitet, weil wir das jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen haben. Die Art des Konfliktes in einer toxischen Beziehung ist oft ein Streit, der eskaliert, ein Streit, der verletzt, wo es eben, wie du eben so schön gesagt hast, um Schuld geht, beziehungsweise ums Gewinnen.
Und nicht ums Verstehen.
Genau, und nicht darum, irgendwie wieder zueinander zu finden. Dann ist in einer toxischen Beziehung auch bei Konflikten oft etwas, was mit Drohen oder mit Schuldumkehr zu tun hat. Also das berühmte Gaslighting. Oder auch das Schweigen. Über Schweigen werden wir nochmal gesondert sprechen. Aber dass auch Schweigen quasi als Strafe verwendet wird. Also wenn du es wagst, quasi mir zu widersprechen, dann bestrafe ich dich danach mit Liebesentzug, mit Schweigen, mit einem, ja, mit Distanz.
Auch mit Druck letztendlich. In meinen Augen, Schweigen ist eine Form von Druck. Mhm. Und Liebesentzug ist eine Form von Druck. Mhm. Also viele Menschen versuchen, Konflikte mit Druck zu lösen. Und eine andere wichtige Sache, woran man, glaube ich, auch eine toxische Beziehung erkennt, ist, dass diese Konflikte sich endlos wiederholen. Mhm. Und man doch nicht irgendwie zusammenfindet und auch irgendwie nicht vorankommt.
Genau, es gibt kein gemeinsames Wachstum. Es gibt einfach nur einen Konflikt, der immer wieder ausgetragen wird, der sich immer wieder wiederholt.
Wie du übertreibst oder das habe ich nicht gesagt oder ihr redet jetzt darüber, wer was wie irgendwo gesagt hat und gemeint hat. Und die ganzen Verletzungen, die damit einhergehen, das sind halt Dinge, die nicht das Problem selbst angehen, sondern man tanzt sozusagen um das Problem herum und versucht nur jetzt auszufechten, wer sich hier besser und angebrachter verhält.
Ich glaube besonders deutlich, und deswegen machen wir ja auch diese Form, quasi haben wir diese Form gewählt, wenn wir einmal dem gegenüberstellen, wie man in einer gesunden Beziehung streitet, weil in einer gesunden Beziehung gibt es auch Streitereien.
Die sind auch wichtig manchmal.
Und die sind oft wichtig, ja. In gesunden Beziehungen darf ein Streit auch emotional sein und es dürfen auch beide Parteien wütend sein. Nur ist es da so, dass man irgendwie trotzdem noch respektvoll miteinander umgeht.
Und sich nicht erniedrigt gegenseitig.
Genau.
Also erniedrigen im Sinne von, dass man den Selbstwert und das Sein des anderen ganz stark angreift. Ihm seine Unzulänglichkeiten vorhält, zum Beispiel, die eigentlich mit dem Streit nichts zu tun haben.
Genau.
In dem Moment.
Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wir haben ja schon gesagt, dass Streitereien in gesunden Beziehungen auch vorkommen. In einer gesunden Beziehung gibt es danach, nach einem Streit, aber eigentlich auch eine Reparatur. Und im besten Falle führen ja auch Konflikte, also dieses ganz typische, ne? Ein Konflikt entsteht immer dann, wenn man irgendwie unterschiedlicher Meinung ist, unterschiedlicher Ansicht ist, unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und in einer gesunden Beziehung führt ein Konflikt dann dazu, dass man eigentlich langfristig ein größeres Verständnis für den anderen hat oder auch Lösungen findet, auf den anderen eingeht oder
sich aufeinander zubewegt.
Genau.
Ja, bei einer toxischen Beziehung findet das meistens nicht statt. Und eine gesunde Beziehung weiß, Streit zu nutzen, damit es irgendwie aus dem eigentlich unangenehmen Streit irgendwo etwas Positives wiederum entsteht. Also man kämpft den Streit halt einmal aus, um die Sache dann zu klären und nicht immer und immer wieder.
Ja.
Und dann wirklich in diese Endlosspirale kommt.
Ich habe ja schon gesagt, Schweigen bekommt auch noch ein ganz eigenes Kapitel einmal, aber nur um eine kleine Sache so ein bisschen vorwegzunehmen. Auch in einer gesunden Beziehung kann es sein, dass einer den anderen anschweigt. Aber das muss nicht immer als Strafe gewertet werden, sondern es kann auch sein, dass jemand schweigt einfach für den Selbstschutz oder auch, es gibt Menschen, die sind einfach nicht so schlagfertig und in zum Beispiel Konflikten müssen sie nochmal darüber nachdenken, was jetzt eigentlich gesagt wurde. Und es kann auch gewertet werden als, jetzt schweigt er mich an, jetzt sagt er dazu gar nichts. Also es muss nicht immer eine Strafe sein. Schweigen darf auch bedeuten, ich muss drüber nachdenken, ich kann jetzt nicht antworten, ich möchte jetzt vielleicht auch erstmal aus der Situation rausgehen, ich brauche eine Pause, ich muss mich irgendwie wieder besinnen, um wieder zu mir zu kommen.
Das ist eine Sache, die habe ich beobachtet. Viele Menschen haben ein Problem damit, wenn sie streiten, ich sag mal eine Pause einzulegen. Die haben das Gefühl, wir müssen die Sache jetzt klären.
Ja.
Egal, ob es Stunden dauert oder nicht.
Ja.
Also die Sache muss jetzt geklärt werden. Und wenn dann der andere um die Ecke kommt und sagt, komm, wir reden später, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss erstmal runterkommen, ich gehe eine Runde spazieren oder wir reden morgen, dass sie das in dem Sinne so nicht stehen lassen können.
Der Grund dafür ist meistens ein großer Wunsch eigentlich nach Harmonie. Man hat das Gefühl, wir müssen jetzt so weit streiten quasi, bis es wieder schön ist oder bis wir irgendwie ein Ziel erreicht haben, wo wir uns dann wieder näher sind. Und wenn man einen Streit, ich sag mal, in der Mitte abbricht, weil zum Beispiel einer sagt, ich muss jetzt erstmal einmal um den Block gehen, ich muss einmal runterkommen, dann hat man das Gefühl, okay, aber jetzt sind wir ja im Streit und dieser Zustand, der ist einfach nicht, der ist für manche, gerade für sehr harmoniebedürftige Menschen, einfach furchtbar schwierig auszuhalten.
Ich finde das sehr wichtig. Man muss dem anderen zugestehen, dass er den Streit abbrechen kann und sagen kann, wir machen da später weiter. Oder wir reden darüber, wenn ich nicht mehr so wütend bin oder du nicht mehr so wütend bist oder lass mich darüber nachdenken. Aber es gibt eine Einschränkung, die ich habe. Und zwar, es gibt natürlich Menschen, die sagen, wir reden später und dann reden sie nie.
Ja.
Also wenn man sowas sagt, dann muss man das dann auch irgendwo später nochmal angehen. Man
ja.
kann es nicht dann in die Ewigkeit verschieben.
Nein,
und
hilfreich dazu kann zum Beispiel sein, indem man einen ganz bestimmten Zeitpunkt macht, ne? Indem man sagt, okay, ich brauche jetzt eine halbe Stunde für mich. Ich brauche eine halbe Stunde, um spazieren zu gehen. Und dann lass uns in einer halben Stunde oder meinetwegen auch morgen weiterreden.
Okay, wir haben jetzt über Streit geredet. Was mit Lügen?
Lügen finde ich ein ganz spezielles Thema, was das angeht, weil ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, jeder hat schon mal eine kleine Schutzlüge vielleicht schon mal gesagt. Und Lügen ist ja auch irgendwie was Menschliches. Es kommt immer drauf an, über was gelogen wird und wie gelogen wird. Und wir machen es auch hier mal so, dass wir mit der toxischen Beziehung anfangen. Ich kenne tatsächlich auch aus der Beratung viele Beziehungen, wo irgendwie Geheimnisse bzw. Lügen schon so eine Art Beziehungsmuster sind. Also es ist nicht diese eine Lüge, sondern es schleicht sich so ein, dass es eben nicht die Ausnahme ist, dass gelogen wird oder dass, ich setze jetzt mal, Lügen und Geheimnisse voreinander haben gleich, sondern dass das die Regel ist.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil da gibt es auch verschiedene Meinungen. Es gibt eben Leute, die sagen, ja, man darf doch Geheimnisse voreinander haben. Das gehört doch mir, das ist doch meins. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, Geheimnisse ist doof, weil da kommen ja nur Missverständnisse am Ende bei rum. Und in der Tat unterstreiche ich das, was du beobachtet hast. Wenn jemand Geheimnisse in der Beziehung hat, der hat oft mehrere Geheimnisse. Und eins führt zum anderen. Es ist legitim, Geheimnisse haben zu können. Aber wenn man mal von oben drauf guckt, oftmals, meine Beobachtung zumindest in der Beratung, wenn man da über ein, zwei Geheimnisse des anderen stolpert, findet man da meistens auch noch zwei, drei mehr. Mhm. Und dann ist die Frage, ab wann ist das zu viel? Ja. Ab wann darf man da noch das Recht haben, ich sage jetzt mal, seine Geheimnisse zu haben? Und ab wann ist es wirklich ein Muster, ja, wo man merkt, okay, hier stimmt was nicht in dem Sinne?
Ich habe da eine Antwort drauf.
Ja, dann.
Und zwar ist es so lange okay, Geheimnisse zu haben oder vielleicht auch kleine Notlügen zu haben, wenn in der Beziehung trotzdem ein allgemeines Grundvertrauen herrscht. Also wenn die Basis ein ich vertraue dir und ich weiß, du hast jetzt oder ne, ich merke, du hast hier ein Geheimnis, aber die Basis des Vertrauens, ich vertraue dir, dass du damit irgendwie gut umgehst, ich vertraue dir, dass du jetzt nicht mich oder unsere Beziehung gefährdest, solange ist das okay. Aber wenn das Vertrauen nicht da ist und wenn das Vertrauen immer wieder einbricht, weil der andere lügt oder Geheimnisse hat, dann ist es eben nicht okay.
Ja, dann triggert man natürlich den anderen fürchterlich, ne? Wenn das Vertrauen sowieso nicht stark ist, da sind Geheimnisse natürlich der ultimative Gaslighting-Effekt. Mhm. Wie ist denn das in den toxischen Beziehungen? Also Lügen dienen ja oftmals der Macht und der Kontrolle und letztendlich auch der Manipulation und der Verantwortungsvermeidung. Und in dem Zusammenhang wird ja auch oft die Realität verdreht. Und
genau, das sind alles Merkmale einer toxischen Beziehung. Alles das, was du jetzt gesagt hast. Ne? Also Lügen, die der Machterhaltung quasi dienen oder auch der Kontrolle. Und Lügen, ne, so dieses, das habe ich nicht gesagt. Das stimmt gar nicht, ne? So das, was du siehst, das, wie du fühlst, das ist alles überhaupt nicht wahr.
Das bildest du dir ein. Ja. Und wie ist es denn dann mit einer gesunden Beziehung?
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort teilen Bela und ich unsere Gedanken zu Liebe, Beziehung und Herzschmerz und geben dir leicht umsetzbare Tipps für deinen Alltag. Wenn du dir in deiner Beziehung mehr Verbindung, Klarheit oder einfach neue Impulse wünschst, kannst du auch gerne ein telefonisches Coaching bei uns buchen. Alle Infos und den Link findest du dazu wie immer in den Shownotes. Schau gerne mal vorbei. Und jetzt zurück zur Folge.
Wie geht man denn da mit Lügen um?
Ich glaube, das Wichtigste beim, wie man da mit Lügen umgeht, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, in einer gesunden Beziehung, da kann es auch sein, dass man mal lügt.
Also Schutzlügen zum Beispiel. Oder?
Genau. Ja, es ist eigentlich egal, welche Art von Lüge. Aber das Wichtige dabei ist, dass man die Verantwortung dafür übernimmt, dass man an der einen Stelle nicht die Wahrheit gesagt hat.
Und Fehler eingestehen kann.
Genau. Ne, das geht damit einher. Ne? Man kann nur einen Fehler eingestehen, wenn man vorher die Verantwortung dafür übernommen hat. Man kann sich auch nur ernsthaft dafür entschuldigen, wenn man die Verantwortung übernommen hat.
Eine Sache aus meiner Beratung. Ganz oft, wenn Menschen bei Lügen ertappt werden, dann gibt es so ein Gespräch, wo der eine dem anderen sagt, bitte belüg mich nicht mehr an, ich ertrage das nicht. Auch wenn es so eine unnötige Lüge ist. Und der andere sagt dann, ja, mache ich nicht mehr und alles, ich verstehe, was du meinst und das war doof von mir. Und was man da merkt, ist auf einmal, ist die Lüge Teil der Verhandlungsmasse, wie man miteinander umgeht. Und das Vertrauen ist aber nicht Teil der Verhandlungsmasse einer Beziehung, sondern es ist die Basis.
Mhm.
Im Grunde genommen, man kann gar nicht darüber in dem Sinne, ich sag jetzt mal, diskutieren, sondern worum es eigentlich geht, ist Vertrauen.
Mhm.
Und Vertrauen ist wirklich sehr, sehr zerbrechlich.
Ja, gerade auch in Beziehungen, die vielleicht auch noch gar nicht so lange gehen. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir hatten ja gesagt, es gibt einfach Menschen, die haben Geheimnisse, die lügen vielleicht mehr als andere Menschen. Und da ist es ja tatsächlich oft so, dass es schon sehr früh in der Beziehung irgendwie, ich sag mal, einen Vertrauensbruch gibt aufgrund einer Lüge oder eines Geheimnisses. Und dann ist natürlich das mit dem Vertrauen oft eine schwierige Sache, wieder aufzubauen.
Mhm. Bei einer Lüge ist halt auch wichtig, was danach passiert, in meinen Augen. Also wie geht man damit um? In einer gesunden Beziehung übernimmt man Verantwortung und man versteht, dass es eigentlich nicht um die Lüge selbst geht, sondern um Vertrauen. Und das Vertrauen auch dann, ich sag jetzt mal, adressiert. Also Vertrauen muss man sich dann wieder erarbeiten. Man kann nicht dann in dem Sinne sagen, ich lüge nicht mehr und damit ist Vertrauen wiederhergestellt. Weil so tendieren manchmal, also ich sag mal Lügner, dessen nicht bewusst sind, dass es hier eigentlich um Vertrauen geht. Also auf einer logischen Ebene ja, aber auf einer emotionalen Ebene nein. Weil sie lügen oftmals, um sich das Leben einfacher zu machen, aber das Vertrauen wieder zu erarbeiten, ist halt super anstrengend.
Es ist auch super individuell und tatsächlich auch eine schwierige, herausfordernde Arbeit. Sowohl dem, weil man kann auch Vertrauen, da kommt dann auch wieder der andere ins Spiel, ne, der dessen Vertrauen quasi verspielt wurde, ne, wie weit er auch bereit ist, dem anderen zu verzeihen. Das spielt dann auch immer noch eine große Rolle, weil auch das muss ja ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man sich dafür entscheidet, wieder oder weiter zusammenzubleiben, muss auch das irgendwann stattfinden, ne? Und wann das stattfindet, was der andere quasi tun muss, um das Vertrauen wieder aufzubauen, das sind alles, finde ich, auch immer sehr knifflige Situationen in der Beratung.
Sehe ich auch so. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand belogen wurde und er sagt, ich vertraue dir, also ich verzeih dir. Und der andere sagt, okay, schwamm drüber, ich habe gelogen.
Jetzt schwamm drüber ist nie gut.
Ja, aber ja. Ja, aber letztendlich ist es ja so, ja. Du hast mir jetzt verziehen und damit ist gut.
Mhm.
Aber die Leute, die lügen, sehen dann nicht, dass bei dem anderen die Sachen doch irgendwie manchmal so von 0 auf 100 hochkommen, aus dem Blauen.
Ja.
Die laufen halt durch den Alltag und auf einmal ist die Verletzung wieder da.
Mhm.
Und dann sagt der andere, ja, jetzt fängst du schon wieder damit an. Oder warum bist du denn jetzt auf einmal so? Und sagen, ja, hängst du immer noch an der Sache? Und nicht nachvollziehen können, dass das eben Prozess ist, wo alte Sachen immer wieder getriggert werden und Verzeihen eben auch nicht so einfach ist. Und nur weil man gesagt hat, ich verzeih dir das, dass der andere dann nicht sagen kann, ja okay, jetzt kannst du aber auch nicht mehr dich darauf berufen, weil du hast mir jetzt verziehen und damit ist alles in Ordnung.
Und genau das, was du jetzt gerade erklärst, ist vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, wie vorsichtig man tatsächlich mit Lügen und Geheimnissen sein muss, weil Vertrauen, was erstmal verspielt ist, wieder aufzubauen, ist eine wahnsinnig schwierige Arbeit. Und man kann sich das so vorstellen, dass wenn man zusammenkommt, wenn man frisch zusammenkommt, man gibt eine Art Vorschuss, Vertrauensvorschuss. Man sagt, okay, ich habe keinen Grund, dir nicht zu vertrauen, deswegen bekommst du einen Vorschuss. Wir kennen uns noch nicht lange, wir lernen uns gerade kennen, wir kommen zusammen. Du bekommst diesen Vorschuss von mir. Und wenn dieser Vorschuss verspielt wird durch Lügen, durch Geheimnisse, dann ist es ganz, ganz schwierig, das wieder aufzubauen. Weil diese ganzen Dynamiken, die du eben erklärt hast, die spielen da alle eine Rolle.
Da habe ich noch eine andere Beobachtung, die da auch mit reingehört. Zum Beispiel, der dann gelogen hat, der gibt sich dann besonders viel Mühe. Ne? Und dann sagt er, ja, ich habe ja das gemacht und dann haben wir noch einen Kurztrip gemacht und jetzt ist doch irgendwie mal gut, jetzt habe ich das doch wieder gut gemacht. Und der Mensch verkennt, dass es hier eigentlich nicht darum geht, Sachen zu tun, sondern sich des Vertrauens als würdig zu erweisen. Man kann nicht dann sagen, ja, ich habe jetzt Geld investiert, ich habe Zeit investiert, ich habe jetzt ihr ganz oft gesagt, dass ich sie liebe und sie mir vertrauen kann. Das ist nicht das, wie es funktioniert.
Nein.
Es ist sich das würdig erweisen. Und es ist eben kein klarer Weg. Man kann nicht einfach sagen, ich schmeiß auf das Problem jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Aufwand und dann ist es ausgeglichenes Konto. Nee, es geht um würdig erweisen.
Mhm.
Und das ist nicht so einfach wiederherzustellen.
Ja, wenn wir dem jetzt eine gesunde Beziehung, wir haben das eben schon so ein bisschen angesprochen, also in einer gesunden Beziehung geht es vor allen Dingen darum, wie man dann mit dieser Lüge umgeht. Ne? Dass Lügen können passieren, aber es sollte irgendwie eine Transparenz geben, auch warum man das vielleicht gemacht hat. Und die Basis, dass man sich vertraut, sollte eigentlich unangetastet bleiben.
Ja, ja, und wenn das Kind dann doch mal in den Brunnen fällt, dann gilt halt das, du musst dich halt wieder als würdig erweisen. Und das ist ein sehr, sehr längerer, genau. Und das ist ein etwas längerer Weg, ohne klare Abgrenzungen irgendwie.
Und da sind halt auch beide gefordert, ne? Wir haben jetzt das Verzeihen schon ein paar Mal mit reingenommen. Bei Lügen oder wenn Geheimnisse rauskommen, kann es auch passieren, dass der andere mit einer übermäßigen Kontrolle zum Beispiel reagiert, ne? Das ist dann natürlich auch wieder schwierig zu sagen, was ist denn dann okay, ne? Wenn vorher ein Vertrauensbruch gewesen ist, ist es dann okay zu sagen, zeig mal dein Handy, wer schreibt dir denn gerade? Oder ist das einfach eine Kontrolle, die eher so eine Scheinsicherheit macht? Es ist, also Vertrauensbrüche in einer Beziehung, beide Seiten sind da sehr, sehr gefordert.
Wie gehst du mit Schweigen? Genau. Also was denkst du über Schweigen?
Wir haben ja schon gesagt, dass das ein eigener Punkt auch wird, weil Schweigen kann total toxisch sein. Schweigen kann signalisieren, dass einfach der andere emotional nicht verfügbar ist. Schweigen kann als Waffe benutzt werden. Schweigen kann eine Demonstration von Macht sein, ne? Also der Rückzug. Gerade wenn der andere Partner dadurch total verunsichert wird, man sich gerade zurückzieht oder dass man schweigt.
Um das ein bisschen zu illustrieren, was Schweigen als Waffe wäre, zum Beispiel, ich schweige dich jetzt an oder ich ignoriere dich. Bis zu dem Punkt, wo du dann ankommst und dich irgendwie entschuldigen sollst.
Oder einen Fehler eingestehen.
Das ist so, wenn man Schweigen als Waffe einsetzt. Wie ist es in einer gesunden Beziehung? Wo darf man da schweigen? Oder wie geht man damit um?
Wie darf man da schweigen? Ist auch eine schöne Frage.
Ja, weil manchmal...
Ja,
Schweigen ist ja nicht immer eine Waffe.
Nein, genau. Schweigen, ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt, jemand kann zum Beispiel schweigen, weil er überfordert ist, weil er irgendwie Zeit braucht, um über gewisse Sachen nachzudenken. Viele brauchen auch einen Rückzug, um sich selber zu regulieren und nicht um den anderen zu bestrafen. Also heißt auch nach einem Streit oder nach einem Konflikt oder vielleicht auch nach einer schönen Situation erstmal wieder zu sagen, okay, das war total schön oder es war total doof und jetzt brauche ich kurz irgendwie Zeit, um wieder bei mir anzukommen. Ich brauche jetzt kurz meine Ruhe, um mich zu entspannen und dann kann es auch schön weitergehen. Und das ist menschlich. Manche Menschen brauchen das mehr, manche Menschen brauchen das weniger. Aber es ist erstmal, Schweigen per se ist erstmal nichts Schlechtes.
Ja, ich kenne es auch aus der Beziehung. Die hatten sehr viele schöne Tage und dann taucht er mal kurz ab. Und dann steht dann die Frau da und sagt, war es nicht schön, warum ist er denn jetzt weg? Das war doch so nah und intim und jetzt ist irgendwie Funkstille. Und da ist dann der Fehler des anderen, dass er das nicht kommuniziert.
Ja, genau.
Er hat einfach gesagt, das war sehr schön, ich brauche jetzt mal 2 Tage für mich.
Mhm.
Oder ein, ja, wie auch immer. Ja.
2 Stunden,
wie auch immer. 2 Stunden, ja. Aber die Kommunikation muss da sein, damit der andere nicht sich selber denkt, warum.
Ja.
Und dann in Ängste verfällt und sich Sachen ausmalt, die vielleicht gar nicht real sind.
Genau, eine klare Kommunikation darüber, wenn man mal eine Pause braucht, wenn man mal seine Ruhe haben möchte, ist immer, darf jeder für sich einfordern. Und ich kenne auch Situationen, gerade wenn es in der Kennenlernphase ist oder so, wo dann vielleicht auch mal gesagt wird, du, ich habe in der nächsten Woche, ist alles super stressig, ich habe super viel zu tun. Da werde ich mich nur ganz wenig melden können, aber lass uns doch jetzt schon mal für die Woche drauf verabreden.
Das ist ein guter, Punkt, dass man sagt, wann, wo es weitergeht.
Genau.
Damit man weiß, wie lange diese Phase dauert.
Genau, dass es nicht nur heißt, ist gerade total viel los, sorry.
Aber man muss es dann auch tun.
Ja, genau.
Man darf das dann nicht einfach nur so vor sich herschieben.
Genau, Worten müssen Taten folgen,
ja.
Genau, und das ist dann auch schon der Punkt, ne, einer gesunden Beziehung, dass nach einem Schweigen wieder ganz aktiv eine Verbindung eingegangen wird. Also, dass es nicht irgendwie dieses Schweigen oder dieser Rückzug so dahin plätschert und keiner weiß so richtig, was er jetzt machen soll, sondern dass am besten vorher kommuniziert wird, ich brauche jetzt eine Pause, wie gesagt, 2 Stunden, 2 Tage, 2 Wochen, individuell anpassbar, aber danach machen wir was Schönes oder danach sehen wir uns, danach sprechen wir. Ja.
In der letzten Folge, als wir über toxische Beziehungen geredet haben, haben wir sehr viel über diese Nähe und Distanz geredet.
Ja.
Also diese Unberechenbarkeit innerhalb der Beziehung. Mal ist es irgendwie schön, dann ist es nicht schön, heiß, kalt. In dem Zusammenhang haben wir auch über doppelte Botschaften geredet.
Mhm.
Wie sieht es da mit einer gesunden Beziehung aus?
Mhm. Gerade bei dem Thema Nähe und Distanz ist es ganz wichtig, dass man sich bewusst wird, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und man kann in einer Partnerschaft sein und trotzdem unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und nur weil der eine zum Beispiel ein größeres Nähebedürfnis hat und der andere irgendwie zum Beispiel ein größeres Bedürfnis nach Entspannung und Ruhe hat, heißt das nicht, dass die Partnerschaft in Frage gestellt werden muss. Aber auch da ist es ähnlich wie mit dem Schweigen. Die Kommunikation darüber ist total wichtig und auch wichtig, weil sie einfach dafür sorgt, dass man den anderen versteht in dem, wie er ist.
Ja, die Nähe muss irgendwo verlässlich sein.
Ja.
Also wenn der Partner nur Nähe sucht, weil er was will, dann ist es keine Verlässlichkeit in dem Sinne. Dann wirkt es irgendwann ein bisschen manipulativ.
Mhm.
Ja, wenn der immer nur ankommt, weil er gerade irgendwas braucht.
Das ist manipulativ, ja.
Ja, ja. Und dann, ich sag jetzt mal, dich auf Abstand hält im Rest der Zeit. Das ist natürlich keine gute Dynamik. Also Nähe muss verlässlich sein und die Distanz muss irgendwie abgesprochen sein in irgendeiner Form. Und die Bedürfnisse müssen anerkannt werden, wenn ich jetzt sage, du...
Genau, und es ist okay, dass man unterschiedliche Bedürfnisse hat.
Man lässt den anderen Raum, ohne jetzt Angst zu haben.
Mhm.
Aber das funktioniert ja nur, weil man weiß, der kommt wieder.
Ja, Verlässlichkeit.
Diese Verlässlichkeit, ja. Wie sieht es mit Verantwortung und Schuld aus?
Über Verantwortung und Schuld haben wir ja im letzten Podcast auch viel drüber gesprochen, weil in toxischen Beziehungen ist oft ein sehr großes Muster oder großes Merkmal, dass einer die Verantwortung trägt. Einer macht die ganze Zeit die Beziehungsarbeit. Einer übernimmt die Verantwortung sowohl für sich selber als auch für den Partner, als auch dafür, dass die Beziehung gelingt. Und das ist ein toxisches Muster. In einer gesunden Beziehung wird die Verantwortung geteilt. Und beide sind am besten ehrlich zueinander und können darüber sprechen, was jetzt die jeweiligen Bedürfnisse zum Beispiel sind.
Und wie ist es mit der Schuldfrage?
Schuld leitet sich immer aus Verantwortung ab. So, das heißt, wenn du dich sehr verantwortlich fühlst in einer Beziehung, dann fühlst du dich meistens auch sehr schuldig, wenn es dann zum Beispiel nicht funktioniert, wenn der andere dann doch irgendwie traurig, wütend, enttäuscht ist. Und eben nicht so, wie du dir das erhofft hast, so wie du das vielleicht vorbereitet hast, dann nimmt man auch gleichzeitig die Schuld auf sich. Also jemand, der sich sehr, sehr verantwortlich fühlt, hat meistens auch ein sehr, sehr großes Schuldgefühl, wenn es eben nicht so gut läuft.
Und das Gegenteil ist auch wahr. Also jemand, der wenig Verantwortung übernimmt, hat oftmals auch das Gefühl, keine Schuld zu haben.
Genau.
Das hängt irgendwie sehr eng miteinander zusammen. Und wenn da zwei solche Leute aufeinandertreffen, ist natürlich eine schwierige Dynamik.
Ja, genau. Erkennt man auch oft daran, wie oft sich entschuldigt wird.
Oder wie manipulativ diese sind.
Genau. Und ob eine Entschuldigung wirklich eine Entschuldigung ist und eine ernst gemeinte Entschuldigung oder ob sie nur eingesetzt wird, um den anderen zu manipulieren.
Und ob Taten folgen,
ja,
auf die Entschuldigung. Weil letztendlich wollen wir ja eine Entschuldigung sind ja nur Worte, um eine Verhaltensveränderung,
genau,
anzukündigen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und es ist die Verhaltensänderung, die dann dem anderen das Gefühl gibt, es ist ernst gemeint.
Mhm.
Auf Worte müssen Taten folgen. Wichtiger Satz, den wir auch oft verwenden.
In einer gesunden Beziehung sollten außerdem beide irgendwie ihr Verhalten reflektieren können. Also immer beide sollten in der Lage dazu sein, zu sagen, warum sie wie in welcher Situation gehandelt haben, ob es da vielleicht einen anderen Weg gegeben hätte, wie man handeln können. Ne? Und das sollten möglichst beide zusammen tun, um dann zum Beispiel einen Streit vorzubeugen oder irgendwie ein schöneres Miteinander zu gewährleisten.
Ich finde, es ist wichtig, jetzt an dieser Stelle zu betonen, also nicht jeder Streit ist irgendwie ein Merkmal einer toxischen Beziehung. Nicht jede Lüge ist irgendwie ein Merkmal einer toxischen Beziehung. Und auch das Nähe- und Distanzproblem haben viele Paare. Das muss auch nicht unbedingt eine toxische Beziehung sein. Es ist so die Menge, die den Unterschied macht und die Art und Weise, wie man damit umgeht. Also es ist die Art und Weise, wie man nach einem Streit zueinander findet, die eine gesunde Beziehung von einer toxischen Beziehung letztendlich unterscheiden. Es ist empathisch nachvollziehen kann, warum er das braucht und dann auch bereit ist, ihm das zu geben, ohne die Sachen auf sich zu beziehen und irgendwelche Ängste abzugleiten. Und bei der Verantwortung und der Schuld ist es halt wichtig, ihr seid beide in einem Boot und man muss Verantwortung übernehmen, aber man muss auch nicht für alles Verantwortung übernehmen, sondern im Grunde genommen muss man gemeinsam auch Verantwortung übernehmen. Es kann nicht sein, dass der eine alle Verantwortung übernimmt und der andere gar nichts, sondern es muss ein gemeinsames Unterfangen sein.
Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen, die man sich selber stellen kann, um zu prüfen, ist meine Beziehung toxisch oder sind wir einfach nur zwei Menschen, die vielleicht gerade in einer kleinen Krise, in einer Beziehungskrise stecken? Und zwar kann man sich fragen, fühle ich mich in meiner Beziehung sicher oder bin ich überwiegend verwirrt und ängstlich? Bleiben Konflikte verletzend oder lösen wir unsere Konflikte? Kenne ich die Grenzen des anderen oder ist der andere für mich unberechenbar? Darf ich in meiner Beziehung Bedürfnisse haben und diese äußern? Gibt es ein Wachstum in der Beziehung oder sind es nur Wiederholungen?
Also kommt man immer wieder an den gleichen Punkt. Es sind 5 sehr gute Fragen.
Danke, Bela.
Du auch.
Das war's für diese Folge Liebe Unplugged. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und vielleicht sogar neue Denkanstöße gegeben. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema hast, das wir im Podcast unbedingt mal besprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder direkt per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Neue Folgen gibt es 2-mal die Woche, jeden Sonntag und Donnerstag. Also abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, dass du dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder.